NDR Info. Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Herodes glaubte in die Astrologie und er war auch, hatte Angst um seine Macht. Er hat seine eigenen Söhne umbringen lassen, er hat Mitglieder seines Militärs umbringen lassen, Offiziere, weil er um seine Macht fürchtete. Und er war sicherlich sehr nervös und empfindlich auf astrologische Hinweise. Und wie so Herrscher reagieren können, ist ja manchmal unvorhersehbar. Und so wurde, denke ich, Astrologie auf jeden Fall hoffähig und auch politisch relevant.
Wissenschaft kostet immer Geld. Das ist früher so gewesen, das ist heute noch so. Und dann ist es natürlich auch eine Frage von der Herrschaft oder von den Herrschern, dein Interesse besteht, das Ganze zu fördern oder nicht zu fördern. Und aus welchen Gründen? Und wenn ich Wissenschaft fördere, um dann wie Kalif al-Mamun zu zeigen, ich kümmere mich um die Gläubigen, ich schaue, dass die Richtung nach Mekka genau bestimmt wird, dann hat das auch viele politische und gesellschaftliche Konsequenzen.
Martina, neulich stand ich bei uns auf der Dachterrasse und schaute in den Himmel. Und es war kalt und bewölkt und trotzdem konnte ich einige Sterne sehen. Und da kam mir der Gedanke, verrückt, wie selten man im Alltag noch nach oben schaut und welche Fragen einem da auf einmal kommen.
Ja, in den Himmel zu schauen und die Sterne anzuschauen, das ist immer wieder unglaublich, finde ich. Besonders wenn man sich dann klar macht, welche Sternbilder in den unterschiedlichsten Kulturen eine Bedeutung hatten und ja auch manchmal noch haben. Ganz toll ist es ja, wenn man dann weiter entfernt von der Großstadt ist und dann der ganze Himmel übersät ist mit Sternen. Ich frage mich dann oft, was ich da eigentlich sehe, denn leider kenne ich mich am Sternenhimmel gar nicht gut aus. Ich erkenne gerade noch den großen Wagen, die Cassiopeia und den Gürtel des Orion. Peter, welche Sternbilder kennst du?
Also den großen Wagen kenne ich natürlich auch, den kennen ja die meisten, glaube ich. Und den Gürtel des Orion und auch die Cassiopeia. Das Sternbild ist ja auch leicht zu erkennen. Das sieht ja aus wie so ein W oder so ein M am Himmel.
Früher hat man ja auch ganz anders in den Himmel geschaut. Jeder Stern, jedes Sternbild hatte eine Bedeutung, sei es zur Orientierung oder um Jahreszeiten zu markieren oder um ein religiöses Bild auszudrücken. Christinnen und Christen feiern ja in wenigen Tagen den Dreikönigstag oder Epiphanias. Da geht's dann um jenen Stern, der die Weisen aus dem Osten zur Krippe Jesu geführt haben soll. Und dieser biblischen Erzählung werden wir unter anderem heute auf den Grund gehen.
Und im Alten Testament wird Abraham aufgefordert, die Sterne zu zählen, um zu erfahren, wie viele Nachkommen er haben wird. Das ist schon fast ein emotional-religiöser Moment, der zeigt, wie eng Himmel und persönliche Verheißung miteinander verbunden sind. Und im Islam hat der Himmel eine ganz praktische Funktion. Er dient zur Berechnung des Kalenders, zur Bestimmung der Gebetszeiten und zur Orientierung in der Wüste. Über viele Jahrhunderte hinweg waren ja islamische Gelehrte zugleich die Vorreiter in der Astronomie. Viele Sterne tragen ja bis heute noch arabische Namen.
Und damit sind wir mitten im Thema unserer heutigen Folge von Vertikal Horizontal, dem Podcast aus der NDR-Redaktion Religion und Gesellschaft. Und wir sprechen über die Bedeutung der Astronomie im Alten und im Neuen Testament und im Islam und darüber, was der Himmel über uns erzählt. Am Mikrofon begrüßen Sie und euch Martina Kothe
und Peter Schaffinier.
Bei der Astronomie geht es um große Fragen. Also, wie hat alles begonnen? Urknall oder Schöpfung? Und ganz praktisch, wie strukturieren wir die Welt? Bevor wir tiefer in die religiösen Bedeutungen eintauchen, wollten wir uns an einen Ort begeben, an dem diese Fragen ganz konkret werden.
Dafür war ich in der Sternwarte in St. Andreasberg im Harz. Eigentlich hatte ich mir das ja romantischer vorgestellt. Die Sternwarte liegt rund 710 Meter über dem Meeresspiegel. Aber das Wetter war eben so, naja, norddeutsch eben, ne? So, es war neblig und der Himmel total bewölkt. Normalerweise kann man die Sterne draußen durch riesige Teleskope anschauen. Die sind auf einer Wiese aufgebaut und dann kann man richtig toll in den Himmel gucken. Hendrik Milner und ich sind dann aber wegen des trüben Wetters eben reingegangen. Und drin in einem kleinen Raum unter dem Dach der Sternwarte standen wir unter einem künstlichen Nachthimmel.
Das war so eine 2 Meter Halbkugel, in der wir mit dem mittels Beamer entsprechend dann einen computergenerierten Sternenhimmel zeigen können. Und das ist dann für solche Tage wie heute, wenn uns die Wolkendecke den Himmel verstellt, ganz hilfreich.
Welche Rolle spielt der Himmel in früheren Kulturen und was können wir heute noch aus diesen Himmelsgeschichten lernen?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Dafür würde ich hier an der Stelle mal zum Nachthimmel übergehen und tatsächlich mal unsere westliche Sternbildkultur an den Nachthimmel projizieren. Das sind also die Sternbilder, die wir in der westlichen Mythologie haben. Lass uns mal ein bisschen durchlaufen. Da gibt es dann entsprechend viele, viele Elemente der griechischen Mythologie, wie zum Beispiel das geflügelte Pegasus, den Himmelsjäger Orion. Die 12 Tierkreiszeichen sind natürlich mit dabei, aber auch ganz andere Objekte der Wissenschaft zum Beispiel, wie der Sextant. Das sind einfach Objekte, die die Menschheit damals fasziniert bzw. weitergebracht hat, also gesellschaftlich weitergebracht hat. Und die wurden dafür am Nachthimmel geehrt, kann man nicht sagen, aber zumindest verewigt. Und es ist das YouTube oder die Literatur der damaligen Zeit, also noch bevor es überhaupt Schriften gab, haben sich die Leute entsprechend Geschichten erzählt, Mund zu Ohr, und haben diese am Nachthimmel lebendig werden lassen. Entsprechend sind diese Geschichten am Nachthimmel verewigt worden und das bis in die heutige Zeit. Also auch heute lädt es immer noch ein, dass man sich beim Lagerfeuer hinsetzt und nach oben schaut und in dieses schiere, weite Universum hinaus mit Sternen, die es eventuell schon gar nicht mehr gibt, weil wir nur noch das Licht sehen von Sternen, die eventuell bereits verblasst sind. Und das setzt einem natürlich dann schon ein wenig ins richtige Licht, was so die Bedeutung im Kosmos betrifft. Da sind die Menschen eher kurzlebig.
Im Buch Genesis heißt es, Gott habe die Lichter am Himmel geschaffen, um Tag und Nacht zu trennen. Wie lässt sich dieser poetische Text heute mit astronomischem Wissen zusammenbringen, ohne die spirituelle Bedeutung zu verlieren?
Es ist tatsächlich eine schwierige Frage. Wir haben immer ein Vortragsprogramm um Weihnachten herum, wo wir uns auf die Suche nach dem Stern zu Bethlehem begeben. Und wir hatten tatsächlich diesen Vortrag mal zweigeteilt mit einem kirchlichen Teil, der von einem Pastor im Ruhestand gehalten wurde und von uns, von der Sternwarte St. Andreasberg, wissenschaftlich begleitet wurde. Und den Herrn Pastor, den möchte ich gerne mal zitieren an der Stelle. Anspruch der Bibel oder der Evangelien damals war es, eine Geschichte zu erzählen. Kein Tatsachenbericht, sondern etwas, was die Gesellschaft zusammen eint oder beziehungsweise die Menschen inspiriert. Das war der eigentliche Hintergrund hinter der Geschichte. Leitlinien zu geben, sicherlich, aber eben auch zu sagen, guck mal, da gibt es mehr und das ist schön. Und das ist tatsächlich eine Nachricht, die wir vollkommen unterschreiben können. Schaut nach oben und findet euch in dem Meer von Sternen wieder. An der Stelle denkt daran, ihr lebt nur 80, 90 Jahre. Die Sterne leben Zehntausende bis Millionen von Jahren und ihr seid Teil des Ganzen.
Die Erzählung vom Stern von Bethlehem hat viele Menschen geprägt. Wie sprechen Sie darüber, wenn Besucher wissen wollen, ob es dafür eine astronomische Erklärung gibt?
Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage, weil die Menschen da sehr, sehr einfache Vorstellungen von haben, wie das Leben in der damaligen Zeit denn war. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, was den Stern zu Bethlehem betrifft, aber so viel sei an der Stelle gesagt. Die Menschen waren damals schon wissenschaftlicher unterwegs, als wir es ihnen heutzutage zutrauen. Demnach gibt es also tatsächlich alte babylonische Keilschriften, die große Konjunktionen vorhergesagt haben. Also das heißt, bevor diese stattgefunden haben. Das heißt, die Herrschaften haben den Himmel beobachtet und zeitliche Voraussagen darüber gemacht, wann gewisse Ereignisse eintreten. Zum Beispiel im Falle der großen Konjunktion waren sich Jupiter und Saturn, Jupiter war damals der Königsmacher, das hellste Objekt nach dem Mond, und Saturn das nächst hellere Objekt, wann sich diese beiden Gestirne am Nachthimmel zu treffen scheinen. Das gilt natürlich nur zweidimensional. Im dreidimensionalen Raum rauschen die natürlich einfach an sich vorbei. Aber eben, es kommt dazu einem kurzen Zeitpunkt, wo sich diese beiden hinterlagern. Das nennt sich eben große Konjunktion. Das wurde damals schon im alten Babylon, also 1000 vor Christus, bereits vorausgesagt. Und es gibt da auch ein paar Funde zu. Die sind mittlerweile meines Wissens nach im Britischen Museum untergebracht.
Soweit Henrik Milner von der Sternwarte in St. Andreasberg. Peter, Henrik Milner hat es ja eben schon angedeutet, die Astronomie war zu Zeiten von Jesu Geburt schon sehr ausgereift. Und darüber und über diesen scheinbaren oder tatsächlichen Widerspruch zwischen Glauben und Wissenschaft, wenn es um die Sterne geht, konnten wir mit Heino Falke sprechen. Er ist Astronom und Astrophysiker, hat eine Professur an der Radboud-Universität im niederländischen Nimwegen. Und vor 6 Jahren gelang ihm mit seinem Team eine Sensation, nämlich das erste Foto eines Schwarzen Lochs. Da Heino Falke auch als Prädikant in der evangelischen Kirche in Frechen Gottesdienste hält, wird er also oft gefragt, ob Urknall und Genesis, also Wissenschaft und Glaube, zu vereinbaren sind.
Es macht für mich überhaupt keinen Sinn, Glaube und Wissenschaft zu trennen. Beide speisen sich eigentlich aus der tiefen Faszination und der Neugier, verstehen zu wollen, was die Natur der Dinge ist, der Ursprung von allem und auch an die Grenzen eigentlich unseres Verstehens zu gehen. Glaube ist dabei das Umgehen mit den unvermeidbaren und auch unverfügbaren Geheimnissen des Lebens, die wir nicht einfach so berechnen und experimentieren und vorhersehen können.
Man ging ja eine Zeit lang davon aus, dass der Stern über Bethlehem ein Komet gewesen sein könnte, was aber tatsächlich nicht sein kann, denn Kometen galten ja als Unglücksbringer. Wie muss man sich denn dieses ungewöhnliche Himmelsbild vorstellen?
Man versteht die Geschichte, denke ich, viel besser, wenn man versteht, wie gerade in dieser Region Astronomie und auch Astrologie zusammenhängen. Weil für die Babylonier galt eigentlich der Himmel als Zeichen der Götter, und die Bewegung der Planeten, das waren Omen der Götter. Und die Planeten bewegen sich auf regelmäßig unregelmäßigen Bahnen. Die kommen mal zusammen, mal sind sie auseinander. So ein Tanz der Planeten am Sternenhimmel. Und die haben über Jahrhunderte die Bewegung der Planeten beobachtet, aufgeschrieben. Das war das erste große Big Data Science Projekt vielleicht der Weltgeschichte. Und die waren dann tatsächlich irgendwann in der Lage, die Bewegung der Planeten zu berechnen. Ein ganz interessanter Aspekt ist, dass irgendwann die Astronomen gar nicht mehr in den Himmel gucken mussten. Sie konnten das ausrechnen, wie der Sternenhimmel aussehen sollte. Und sie konnten Dinge sehen, die anderen nicht sehen konnten. Da gab es dann Konjunktionen um die Zeit zu Jesu Geburt, wo Jupiter und Saturn mehrfach zusammengekommen sind. Das war schon besonders. Aber dann ist immer die Frage, wo genau, in welchem Zusammenhang kommen sie zusammen? Das hat dann eine astrologische Bedeutung. Und dann gab es auch eine Planetenparade an einem frühen Morgen, wo alle Planeten und Sonne und Mond gemeinsam aufgegangen sind. Das sah man aber nicht komplett am Himmel, weil die Sonne ja aufging. Dann sah man ein paar Planeten gar nicht mehr. Also das heißt, die konnten Dinge in ihren Rechnungen sehen, die der normale Mensch nicht sehen konnte.
Vielleicht kann man es ungefähr so zusammenfassen. Man hatte also in gelehrten Kreisen etwas Außergewöhnliches am Himmel entdeckt und wollte das dann einfach mit Kollegen besprechen.
Deswegen kann man sich schon durchaus vorstellen, dass so eine Expedition von weisen Menschen aus dem Morgenland, aus dem Osten, nach Jerusalem gekommen sind und haben ihre Geschichten mitgebracht, haben erzählt, guck mal, habt ihr das gesehen? Und die Nicht-Astronomen, nö, haben wir nicht gesehen, kennen wir gar nicht. Und die erzählen davon. Und wenn das zufällig an einem Königshof eines paranoiden Herrschers passiert, der nachweislich also mehrere Massenmorde begangen hat, weil er Angst hatte, abgesetzt zu werden, wird das sicherlich für Aufregung gesorgt haben und vielleicht auch zum Tagesgespräch in Jerusalem geworden sein. Und dann unterhält man sich unter Fachkollegen, ne? Was mache ich jetzt mit dieser Information? Und vielleicht haben dann tatsächlich, so wie in der biblischen Geschichte beschrieben, die Schriftgelehrten in Jerusalem gesagt, ach guck mal hier, in unseren Schriften, da wird auch was von neuen Königen erzählt. Und guck doch mal nach Bethlehem, das ist so einer der vielen Dörfer da, wo das passieren könnte. Und dann haben sie sich vielleicht sogar auf den Weg gemacht. Ob sie dann Jesus da getroffen haben, das wissen wir natürlich nicht. Aber diese Geschichte macht durchaus Sinn in dieser Zeit, in der geschichtlichen Zeit und auch in der Art und Weise, wie Astronomie und Astrologie damals eine wichtige Rolle gespielt haben.
Spannend ist ja auch diese Vermischung von Astronomie, von Wissenschaft mit Astrologie. Herodes war angeblich sehr interessiert an astrologischen Vorhersagen.
Ja, Herodes glaubte in die Astrologie und er war auch hatte Angst um seine Macht. Er hat seine eigenen Söhne umbringen lassen. Er hat Mitglieder seines Militärs umbringen lassen, Offiziere, weil er um seine Macht fürchtete. Und er war sicherlich sehr nervös und empfindlich auf astrologische Hinweise. Und wie so Herrscher reagieren können, ist ja manchmal unvorhersehbar. So wurde, denke ich, Astrologie auf jeden Fall hoffähig und auch politisch relevant.
Der Astronom und Astrophysiker Professor Heino Falke war das. Und in seinem neuen Buch mit dem Titel Zwischen Urknall und Apokalypse geht's auch um diese Verbindung zwischen Glauben und Wissenschaft, über die wir gesprochen haben. Peter, lass uns noch mal bei den Heiligen Drei Königen oder den Magiern, den Weisen aus dem Osten bleiben. Denn darüber konnten wir ja auch mit dem katholischen Theologen und Brauchtumsforscher Professor Becker-Huberti sprechen. Und da haben sich dann im Gespräch neue Puzzleteilchen herausgeschält. Zum Beispiel, dass es sich, laut der Auffassung von Manfred Becker-Huberti, bei den Magiern um einen Übersetzungsfehler handeln könnte.
Die Priesterschaft in dem Teil, der heute zu Persien gehört, die damals tätig waren, das war der Volksstamm der Mager, die Priester und die Sternkundigen stellten. Das sind die, die auf der anderen Seite das Feuer anbeteten. Wir sehen das heute oft falsch, weil eine falsche Übersetzung sich durchgesetzt hat. Statt die Priester als Mager zu bezeichnen, was richtig wäre, ist daraus Magier geworden. Und Magier wird bei uns heute verstanden als so eine Art Zauberer. Und das sind sie wahrlich nicht gewesen. Es waren für ihre Zeit hochgebildete Leute, theologisch und astrologisch hochgebildet. Und genau die hatten eine Botschaft bekommen. Und diese Botschaft stammt offensichtlich von dem Propheten Daniel, der zur Zeit, als die Juden verschleppt worden waren, in diesem Gebiet lebte und sich hochgedient hatte bis zum Ministerrang. Und von ihm stammt die Prophezeiung, dass es ein Sternbild geben wird, das darauf hinweist, dass der neue Gottkönig in Israel geboren werden wird. Und genau das ist der Auslöser gewesen, auf den diese Priesterschaft wartete. Und als eine Sternkonjunktion eintrat, die genau dies eben versinnbildlichte, also Sterne am Himmel in einem bestimmten Abstand zueinander standen, vor allen Dingen der Saturn, der spielte eine große Rolle, brachen sie auf nach Israel, um diesen Gottkönig zu verehren.
Kann man dann wirklich davon ausgehen, dass es drei Weise waren?
Ob es drei Könige waren, ist völlig unklar. Das ist eine Deutung, die ab dem 3. Jahrhundert festgehalten wurde und feststand. Denn so schloss man, das war Origenes, der das als erster gesagt hat, wenn es drei Geschenke gibt, gibt es auch drei Schenker. Also drei, die schenken. Dann hat man im Alten Testament eine Passage gefunden, in der erzählt wird, dass Könige nach Israel kommen werden, um Gold als Geschenk zu überbringen. Nun, dann hat man das auf diese Priester übertragen, hat sie zu Priesterkönigen gemacht, die Geschenke mitbringen. Und da es symbolische Geschenke waren, Gold halt eben für den Herrscher dieser Welt, Weihrauch für den Gott und Myrrhe für den, der sterben wird, sind diese drei dann natürlich in eine ganz bestimmte Rolle hineingeraten. Und diese Rolle ist im Laufe der Jahre und Jahrhunderte immer weiter ausgedeutet worden. Die drei standen dann für die drei Kontinente, die man damals kannte, Europa, Afrika und Asien. Man hat sie in drei Altersstufen hinein gezwängt, einen alten, einen mittleren und einen jungen. Man hat ihnen die passenden Reittiere dazu gegeben, Elefant, Dromedar und Pferd, um sie zu kennzeichnen. Und auf diese Art und Weise hat man sie typisiert und festgelegt.
Es gibt aber auch eine weitere Bedeutungsebene der Geschichte und die hat damit zu tun, was mit diesem Bild einer Himmelserscheinung zu folgen ausgedrückt werden kann.
Man folgt der Wegweisung Gottes. Das ist der Gedanke, der dahinter steht. Man gibt sich dieser Hoffnung und diesem Auftrag hin und selbst wenn das über Wochen, Monate oder Jahre andauert, diese Reise zu diesem Ort, man unternimmt sie, weil man sich gewiesen weiß. Man weiß, dass es der Auftrag ist, den man hier erfüllt und den man auch zum Nutzen dann des eigenen Volkes erfüllt. Der Stern ist eine Botschaft. Der Stern ist jemand, der vorweg den Weg weist und das auch auf unterschiedliche Art und Weise.
Der vierte König, das ist der Titel eines Buches von Manfred Becker-Huberti, in welchem er sich mit der Geschichte eines vierten Weisen befasst. Warum er diese Geschichte veröffentlichen wollte und was sie bedeutet, erklärt er so.
Der vierte König ist der Hinweis darauf, dass die Dreizahl der drei Könige zwar dominant gewesen ist im Lauf der Geschichte, aber es gab immer Abweichungen davon. Es gab die Vorstellung, es gab nur zwei oder es gab vier. Es gibt bis zu 14 heilige drei Könige im Lauf der Geschichte an unterschiedlichen Stellen. Nein, der vierte König, über den ich berichte, ist kein realer Mensch gewesen, sondern eine fiktive Gestalt, eine Erfindung. Und sie ist mir in folgender Form begegnet. Ich bekam eines Tages von jemand ein vervielfältigtes Blatt zugesteckt mit einer Legende vom vierten König. Da ist also ein König in Russland, der wollte mit den drei Königen ziehen, trifft sie auch, verpasst aber dann den Anschluss, weil er ununterbrochen auf Menschen trifft, denen er unbedingt helfen muss, weil ihm kein anderer hilft. Und alles, was er an Geschenken eingepackt hat, das braucht er, um dann diesen Menschen zu helfen. Und als er nichts mehr hat, setzt er sich selber und seinen Körper ein, um anderen zu helfen, und geht als Sträfling auf eine Galeere. 30 Jahre lang. Und wird dann irgendwann an Land gesetzt und kommt nach Jerusalem und findet den, den er in der Krippe aufsuchen wollte, am Kreuz hängend und sterbend. Und klagt ihm sein Leid. Er hätte ihn ja als Kind besuchen wollen. Er hätte es nicht geschafft, er sei ständig aufgehalten worden und er hätte auch nichts mehr, er könne ihm nur noch sein Herz schenken. Und der am Kreuz sagt ihm dann einmal, du bist mir ununterbrochen begegnet. In jedem, dem du geholfen hast, bist du mir begegnet. Was du den geringsten meiner Brüder getan hast, das hast du mir getan. Und beide sterben gleichzeitig. Ich fand die Geschichte ungeheuer eindrucksvoll, weil sie natürlich auf eine ganz besondere Art und Weise erklärt, wie Christentum geht und funktioniert, nämlich durch Barmherzigkeit und Nächstenliebe.
Soweit der katholische Theologe und Brauchtumsforscher Professor Manfred Becker-Huberti. Wieder die Weisen aus dem Osten, die persischen Mager und die Bedeutung der Astronomie im Babylonischen Reich. All diese Informationen bringen uns ja jetzt auch zur Frage, welchen Stellenwert das Wissen um die Sterne eigentlich in der islamisch geprägten Welt hatte.
Wenn wir über Astronomie im Islam sprechen, geht es nicht nur um Sterne und Teleskope, sondern um Dinge, die den Alltag früherer Gesellschaften geprägt haben. Den Kalender, den Beginn des Ramadan, die Gebetsrichtung. Für all das brauchte man astronomisches Wissen.
Und für viele davon gab es dann richtige Fachleute, also Astronomen, Mathematiker, Gelehrte. Wir haben uns mit der Wissenschaftshistorikerin, Frau Professor Petra Schmiedl, von der Universität Erlangen unterhalten. Sie forscht unter anderem im Bereich der vormodernen Astronomie und Astrologie in den islamisch geprägten Gesellschaften. Und sie erläutert, warum der Himmel im Islam so eine große Rolle gespielt hat.
In den großen Städten hatten sie Fachleute, die Zeiten vorgegeben hatten. Sie hatten Astronomen, die Kalender berechnet haben. Es hängt aber sehr stark vom Wann und Wo ab, wie es gemacht wurde. Und es gab immer wieder Diskussionen, darf ich berechnen, soll ich berechnen oder soll ich mich auf die eigene Beobachtung verlassen?
Das finde ich ganz interessant, Martina, weil man sich gar nicht klar macht, wie viel Organisation dahinter steckt. Heute tippen wir einfach in eine App und schauen, wann der Ramadan beginnt. Damals gab es ja noch keine Handys und da musste man sich anders helfen. Das war dann eine richtige Gemeinschaftsaufgabe.
Und es war ja auch nicht einheitlich geregelt, oder? Also in manchen Regionen hat man in den Himmel geschaut, um die Mondsichel ganz tatsächlich zu sehen. Und in anderen hat man gerechnet, weil das eben zuverlässiger war.
Und genau an dieser Frage haben sich ja Debatten entwickelt. Darf man berechnen oder nimmt man dann etwas weg von dem Moment, in dem die neue Mondsichel wirklich erscheint?
Hm. Und gleichzeitig darf man nicht vergessen, das Leben war davon abhängig. Also Landwirtschaft, Reisen, religiöse Feste, all das richtete sich nach diesem Kalender. Da versteht man dann auch, warum man irgendwann ganz genau wissen wollte, wie man das alles berechnen kann.
Und warum sich aus diesen Fragen dann eine ganze astronomische Infrastruktur entwickelt hat. Einfach, weil man sie brauchte, erklärt Petra Schmiedl.
So eine meiner Lieblingsgeschichten, die berichtet vom Kalifen Al-Mamun im 9. Jahrhundert, der zwei Expeditionen ausgeschickt hat, um die genaue Länge eines Längengrades zu bestimmen. Und seine Motivation war, zumindest den Quellen zufolge, auch die Richtung nach Mekka genau bestimmen zu lassen. Und da hängt natürlich auch viel dran. So ein Herrscher, der sowas finanziert, der hat natürlich, ja, der tut was für sein Image, wenn man so möchte. Und diese Sachen waren sehr genau, was vielleicht eine Handhabe ist. Die exakte Formel zur Bestimmung der Kibla, die ist schon sehr, sehr lange bekannt. Aber es hängt dann halt immer ein bisschen an den Parametern, ob diese genaue Formel auch zu einem sehr genauen Ergebnis führt. Also da gibt es eine große Bandbreite.
Beeindruckend diese Geschichte von Al-Mamun. Ein Kalif, der Expedition organisiert, nur um die Gebetsrichtung genauer bestimmen zu können. Das zeigt schon, welchen Stellenwert das Ganze hatte, oder?
Ja, und das zeigt auch, wie in diesem Fall Wissenschaft entstanden ist. Nämlich aus einem ganz praktischen Bedarf heraus. Damit Millionen Menschen nach Mekka beten können, muss der Standort von Mekka bekannt sein. Und dafür ist dann eben Mathematik erforderlich.
Und das ist das Spannende daran, diese Wissenschaftler haben im Wesentlichen Grundlagen für die Geografie geschaffen, ohne sie als eigenständige Disziplin zu betrachten.
Ja, und gleichzeitig steckt natürlich auch Politik dahinter. Ein Herrscher konnte so zeigen, ich investiere in Wissen, ich sorge dafür, dass religiöse Pflichten korrekt erfüllt werden können.
Und er schafft damit Vertrauen. Wenn die Gebetsrichtung genauer berechnet werden konnte, hatte das ganz konkrete Folgen für das religiöse Leben, betont Petra Schmiedl.
Wissenschaft kostet immer Geld. Das ist früher so gewesen, das ist heute noch so. Und dann ist es natürlich auch eine Frage von der Herrschaft oder von den Herrschern, dein Interesse besteht, das Ganze zu fördern oder nicht zu fördern. Und aus welchen Gründen? Und wenn ich Wissenschaft Förderung, dann wie Kalif Al-Mamun zu zeigen, ich kümmere mich um die Gläubigen, ich schaue, dass die Richtung nach Mekka genau bestimmt wird, dann hat das auch viele politische und gesellschaftliche Konsequenzen.
Was Petra Schmiedl da anspricht, das gilt ja bis heute. Ohne Förderung läuft in der Wissenschaft wenig. Und damals war es anscheinend nicht anders.
Und es gab neben dem reinen Erkenntnisinteresse ja auch andere Beweggründe. Die Wissenschaft beeinflusste die Gesellschaft direkt. Ein Kalif, der Gelder für Forschung bereitstellte, demonstrierte damit, ich kümmere mich um die Grundlagen des religiösen Lebens. Und so entstanden Forschungszentren, Observatorien und Bibliotheken. Also Strukturen, die über Jahrhunderte Wissen gesammelt und weitergegeben haben.
Und daraus könnte man ja auch folgern, dass die astronomischen Entwicklungen kein Selbstzweck waren. Sie sind entstanden, weil Gesellschaften sie gebraucht haben.
Mit den Sternen wurden Geschichten erzählt, Martina, und das hat uns ja auch Raoul Schrott erläutert.
Ja, der Schriftsteller hat ja einen beeindruckend umfangreichen Atlas der Sternenhimmel verfasst. Und eben diese Geschichten, die da von Anbeginn mit Hilfe der Sterne erzählt wurden, untersucht. Wir haben heute, also in Europa, leider nicht mehr so einen farbigen und unterhaltsamen Zugang zu den Sternen.
Aber wir können ja theoretisch wieder lernen, die alten Sternenbilder am Himmel zu sehen, die alten Geschichten wieder zu lesen.
Raoul Schrott zumindest sagt, dass er durch diese Recherche viel mehr als nur über die Sterne und ihre Bedeutung gelernt hat.
Na, also für mich, wie soll ich sagen, also ich habe davon sehr profitiert, denn wenn jede Kultur in ihrem Sternenhimmel das Zentrale ihrer Kultur sieht, dann ist das eigentlich die schnellste Art und Weise, eine Kultur kennenzulernen. Also ich kann mir inzwischen nicht mehr vorstellen, wie man die Zivilisationen des Zweistromlandes des alten Ägyptens oder China unterrichten will, ohne dass man weiß, was da oben im Himmel ist. Was da, weil das war deren halbe Welt, die die Erde beeinflusst hat noch dazu. Aber dann gab es noch was ganz anderes. Also die sehen ja alle völlig andere Figuren. Und ich habe mir im Buch wirklich Mühe gegeben, dass man genau die Sterne findet, die ein Sternbild markieren. Also die hellen Sterne, die immer die markanten Punkte eines Körpers bilden, die schwachen, die Umrisslinien etc. Und das ist also etwas, was also jeder machen kann. Man kann sich eine App runterladen, die ist gratis, braucht eine Minute, ist keine Hexerei. Da kann man sich also hinstellen und kann sich die Sterne angucken. Da weiß man also im Vergleich mit dem Handy, ah, das ist der Stern, das ist der Stern, das ist der Stern. Und dann braucht man vielleicht 15 Minuten, wenn man das mit dem Buch vergleicht, dass man sagt, okay, ich will jetzt wissen, was weiß ich, der Dammhirsch bei den Mesopotamiern. Da habe ich den Stern, der das Geweih bildet, den Stern, der die Schnauze bildet, die Sterne für die Füße, der Andromeda-Nebel ist die Niere, da hinten ist der Schwanz, da ist der Rücken. Das muss man, da muss man ein bisschen vergleichen, Buch runterschauen und raufschauen. Und jedes Mal, und ich habe all diese Sternbilder überprüft, wenn die sich dann figurieren, dann kriegen die nicht die Linien von Sternbildern, sondern dann stehen die wirklich körperlich, plastisch da, riesengroß am Himmel und schauen auf einen herunter. Und das war also das einzige Mal in meinem Leben, dass ich so das Gefühl hatte, ich verstehe jetzt, was andere davon berichten, wenn sich ihnen ein Gott offenbart. Denn da tritt aus diesen willkürlichen, aus diesen willkürlich verstreuten, zufällig verstreuten Punkten am Himmel tritt eine Figur hervor, die sowas von präsent und groß und körperlich ist, dass einen das, ich übertreibe jetzt wirklich nicht, dass einen das wirklich überwältigt.
Der Schriftsteller und Literaturwissenschaftler und jetzt auch Mythen- und Sternenforscher Raoul Schrott. Sein Atlas der Sternenhimmel und Schöpfungsmythen der Menschheit ist im Hansa Verlag erschienen. Wenn wir in den Himmel schauen, dann sehen wir mehr als nur Lichtpunkte. Die Sterne waren sowohl für die drei monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum und Islam, als auch für etliche andere Kulturen und Weltanschauungen ein Ort der Orientierung, ein Raum, in dem sich Fragen nach Ursprung, Sinn und Ordnung stellten und in den alten Geschichten dann auch Antworten fanden.
Ja, und jede dieser Glaubensrichtungen hat eine eigene Verbindung zum Himmel, der Blick nach oben, um das eigene Leben zu verstehen.
Und allen gemeinsam ist ja auch dieses Staunen. Ein Blick in den klaren Sternenhimmel, am besten weit weg von den beleuchteten Städten, ist ja jedes Mal beeindruckend. Und ich glaube, das verbindet uns alle, egal wann wir auf die Sterne schauen oder geschaut haben und welchen Zweck sie für uns oder unsere Kultur erfüllen. Und mit diesen Gedanken sind wir leider schon wieder am Ende dieser Folge von Vertikal Horizontal Glaubens- und Gewissensfragen.
Diesen Podcast, den findet ihr unter ndr.de/info, ebenso wie alle weiteren Folgen aus dieser Reihe und alles natürlich auch in der ARD Audiothek.
Über Rückmeldungen freuen wir uns, über Hinweise, Anregungen und Kritik, und zwar über unsere Mailadresse vertikalhorizontal, geschrieben in einem Wort, also vertikalhorizontal@ndr.de. Am Mikrofon verabschieden sich Martina Kothe
und Bita Schaffinia. Tschüss! Tschüss.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.